Wir Deutsche, wir haben wirklich ein Problem. Also wir wagen es nicht mal mehr festzustellen, dass wir betrogen werden von unseren Freunden und Partnern. Und da sind wir an dem Punkt, wo wir sagen müssen, wir müssen wirklich umdenken, müssen schauen, was tut sich momentan in der Welt, wie verschieben sich die Gewichte. Sind denn die USA tatsächlich noch die, die uns unbedingt diktieren können? Die mediale Berichterstattung im Westen wird auch tendenziell so gestrickt sein, dass China die große Gefahr ist und uns entsprechend dargestellt wird. Und wenn jetzt Saudi-Arabien sich schon bei BRICS bewirbt, bei der SOZ bewirbt, bei der Shanghai
Katar auch,
Organisation für
ja.
Zusammenarbeit, dann sehen wir, dass Saudi-Arabien das nie gewagt hätte, in der Vergangenheit aus dem Schutzschirm der USA auszuscheren. Wenn die Seiten wechseln, dann müssen wir die Zeichen der Zeit lesen. Der Deutsche lebt noch in dieser Blase eben der Mainstream-Medien, die uns diese Partnerschaft, diese transatlantische Partnerschaft als friedensbringend und alternativlos verkauft. Und Souveränität entsteht allein durch das Bewusstsein in der Bevölkerung. Ein Volk, das versteht, das erkennt, das abwägen kann, das ist souverän. Das lässt sich nicht ein X für ein U vormachen. Es geht um
Und
alles. Es geht um unsere Zukunft. Wir wissen nicht, wie Deutschland in 30 Jahren aussieht. Es kann sein, wir sind hier ein Armenhaus.
Europa am Kipppunkt. Dr. Rainer Rothfuß ist unser heutiger Gast. Er ist Geostratege und hat eine Studie zur Einschätzung von China und in die geopolitische Lage für das Europäische Parlament geschaffen. Vielen Dank, dass wir uns heute darüber unterhalten können. Wir haben uns auf das Du geeinigt, den Dr. Rainer Rothfuß, den kennt ihr ja auch schon, er ist nicht das erste Mal da. Schön, dass du da bist.
Freut mich sehr, mein lieber Alex.
So. Ja. Warum braucht man überhaupt China-Studien? Wissen wir nicht schon alles?
Ja, also das China-Verständnis in unserer Gesellschaft ist relativ dünn ausgeprägt, würde ich mal sagen. Es ist vor allem bestimmt durch mediale Diskurse, die natürlich nicht im luftleeren Raum stattfinden, sondern die gewisse Interessen auch bedienen. Gewisses Framing, was politisch natürlich auch tendenziös ist, das ist ganz klar. China ist die aufstrebende Weltmacht Nummer eins, wirtschaftlich gesehen. Also in Kaufkraftparität gemessen ist das Bruttoinlandsprodukt Chinas schon 2013 an dem der USA vorbeigezogen und liegt schon deutlich drüber mittlerweile. Und die Tendenz wird sein, bis 2050 eventuell fast das Doppelte zu haben des Bruttoinlandsprodukts der bislang größten Wirtschaftsmacht der USA. Also das heißt, die bisher Hegemon sind, die bisher das Weltsystem steuern, die USA, haben natürlich ein großes Interesse daran, eben China nicht als Konkurrent groß werden zu lassen. Sprich, die mediale Berichterstattung im Westen wird auch tendenziell so gestrickt sein, dass China die große Gefahr ist und uns entsprechend dargestellt wird. Ich möchte nicht sagen, dass es keine Gefahren gibt, die mit China zusammenhängen, aber es wird uns so dargestellt und wir sollen letztendlich Angst vor China bekommen. Wir sollen China ja nicht als Partnerschaftsoption wahrnehmen. Das ist der große Rahmen, den ich wahrnehme in unserer Gesellschaft.
Ja gut, so nehmen es ja viele auch wahr. China nicht groß werden lassen, aber die sind doch schon riesengroß.
Ja, es ist unvermeidlich, wenn ein Land 1,4 Milliarden Einwohner hat und zudem eine 5000 Jahre alte Kultur ist, also sehr viel Substanz und Tiefe da ist, die auch der Kommunismus gar nicht zerstören konnte, trotz Kulturrevolution und zig Millionen Toten durch verschiedenste Verwerfungen, auch die Opiumkriege, die Kolonialzeit, wo der Westen also unfassbar gewütet hat in China, muss man schon so sagen. Zuerst mal Teile der Bevölkerung opiumsüchtig gemacht, gegen das Gesetz. Und dann, als China das unterbinden wollte, haben die Engländer den Opiumkrieg angefangen, 1839, und China unterworfen, was eben technologisch, waffentechnologisch unterlegen war und dann quasi das Land geöffnet für Drogenhandel, Teile der Bevölkerung, vor allem Mittel- und Oberschicht, drogenabhängig gemacht und so eben dann in die Knie gezwungen und unterworfen schrittweise. Japanisch-Chinesischer Krieg, zig Millionen Tote, also Grausamkeiten ohne Ende, die dort sich abgespielt haben. Aber trotzdem ist China wieder zu dieser alten Größe erstanden. Es war ja, die Wirtschaftsleistung Chinas war ich immer ungefähr ein Drittel der Weltwirtschaftsleistung. Also, und da spreche ich jetzt von Jahr Christi Geburt an bis 1800. Also so eine Größenordnung, so ein Gewicht hatte China immer. und ist dann nur quasi während der Kolonialzeit eingebrochen und hat einige Jahrzehnte gebraucht danach, um sich wieder zu berappeln. Und jetzt langsam geht China wieder in Richtung der historischen Größe, die es immer hatte. Da ist wahnsinnig viel Substanz da. Und selbst 1970 schon haben die den ersten Satelliten ins Weltall geschossen und haben vor wenigen Monaten Astronauten in ihre Weltraumstation befördert. Und das wird vielleicht ab 2024 die einzige Weltraumstation sein, die noch im Orbitkreis dann genutzt werden kann, falls die ISS altershalber ausscheidet.
China ist ja ein Riesenland, geografisch. Ist ein Riesenland bevölkerungstechnisch, ist aber inzwischen ja auch eine Riesenmacht technologisch und in Lieferketten. Ich erinnere mich nur noch an diese komische Corona-Zeit, an der die ehemalige Chemie- und Medizingroßmacht Deutschland nicht mehr in der Lage war, ohne Zulieferung aus China überhaupt ein Antibiotikum herzustellen. Ja, VW kann Lieder davon singen, die können Autos nicht fertig bauen, weil irgendein Chip fehlt. Und ich erinnere mich noch an eine Sendung des ist sicher schon 10 Jahre her, da ging es darum, dass eine Familie in den USA mal ohne chinesische Produkte leben wollte. Und das Kamerateam hat erstmal das Haus ausgeräumt, da war glaube ich noch ein Hocker dabei und das war's. Der Rest kam aus China, der Rest war leer. Gut, lange Rede, kurzer Sinn, die sind groß. Und die machen eine tolle Entwicklung, ne? Das hast du in deiner Studie, in deinem Bericht gezeigt. Für wen hast du diesen Bericht gemacht?
Für die ID-Fraktion im Europäischen Parlament. Das ist also die Fraktion innerhalb des EU-Parlaments, der auch die Alternative für Deutschland angehört. Und die wollten einfach in puncto China-Kompetenz wachsen. Und dafür habe ich diesen Input geliefert. Wir wollen also diese Debatte verstärkt führen innerhalb der Alternative für Deutschland, innerhalb der deutschen Politik auch. Wie denn die Optionen aussehen, wenn wir verstärkt in einer multipolaren Welt mit China zusammenarbeiten würden, kooperieren würden, was wir natürlich schon in großem Maße tun. Deutschland hat massivst investiert seit Jahrzehnten in China, hat dort also große Werke, VW vor allem, baut 40% seiner Fahrzeuge zum Beispiel in China. Und die Frage ist, wie sieht es denn aus an einem Punkt, wo wir feststellen müssen, dass die amerikanischen Freunde, muss ich in Anführungsstriche setzen, versuchen uns in der Partnerschaft, die wir Jahrzehnte auch gebraucht haben, um industriell und in der Welt wichtig und groß, Exportweltmeister bis 2009 zu werden, an welchem Punkt sind wir da angelangt? Ist es nicht mittlerweile mehr ein Schwitzkasten? Ich erinnere da nur an eine einzige Episode, der Kampf gegen die Nord Stream Pipelines, die einfach extrem wichtig waren für die Energieversorgung direkt aus Russland. Ja, da gab es immer Gegenwind aus Washington, der wurde immer stärker unter Trump dann und unter Biden hat es schon geheißen, there will be no more Nord Stream. Ja, genau. Und
wie wollen Sie am 26. September. Wir werden das tun, ich verspreche es Ihnen.
Richtig, genau. Und wie Sie es getan haben und wer es genau getan hat, darüber brauchen wir uns gar nicht unterhalten. Das interessiert uns nicht. Das ist Erbsenzählerei. Was wir sehen, ist einfach ganz klar die geopolitische Interessenlage. Und die ist, die Amerikaner wollten ihr eigenes Fracking-Gas verkaufen. Und die Grünen haben Juhu geschrien. Das ist ja der Anker Washingtons in Deutschland, die Grünen. Und Robert Habeck hat ja Nord Stream den Gar ausgemacht. So hat es zumindest diese EU-Parlamentarierin ja bei dem Grünen Parteitag gesagt.
Ich meine, dass er nicht auf der Höhe ist, habe ich auch schon das Gefühl gehabt. Aber dass es so tief tauchen kann und wirklich der Nord Stream den Gar ausgemacht hat. Okay, Ironie beiseite, die Russen waren es auf jeden Fall nicht.
Es gibt eine sehr gute Dokumentation mittlerweile, wo alle Fakten, die verfügbar sind, die so an die Öffentlichkeit getröpfelt sind. Es wird ja nichts berichtet, es werden nicht mal Erkenntnisse der Schweden, der Dänen mit den Deutschen geteilt. Und was die Deutschen wissen, wollen sie nicht einmal ihren Parlamentariern erzählen. Das hat ja die Sarah Wagenknecht erfahren müssen. Also es ist eine Geheimniskrämerei. Wäre es nachweislich Russland gewesen, dann würde es rauf und runter geschrieben in allen Gazetten, da können wir sicher sein.
Ich meine, die haben doch nicht Milliarden an Geldern da in den Nord Stream 2 reingepumpt, um das dann selber zu zerstören.
Naja, Fakt ist, wenn Greenpeace hat es erkundet, die Sprengungsstelle, hat gefilmt und hat zeigen können, die Verbiegungen der Rohre an der Sprengstelle, wo sie zerrissen sind, gehen nach innen. Das heißt, die Sprengladung war außen angebracht. Sie konnte nicht mit irgendeinem Reinigungsroboter von innen eingeführt werden. Das war ja eine Verschwörungstheorie gewesen, dass die Russen selber gemacht hätten. Die Sprengung wurde von außen gemacht. Und es waren die ganze Zeit NATO-Schiffe bei Manövern etc. Über diesen Sprengstellen. Und es wäre unmöglich gewesen, dass, ohne dass es jemand sieht, dort ein russisches U-Boot oder ein normales Schiff dort auftaucht. Aber es wurden Schiffe gesichtet auf Satellitenbildern. Die hatten ihre Radarkennung ausgeschaltet. Es kamen Flugzeuge, die wurden von Amerikanern aus Deutschland kommend aufgetankt, Kennung abgeschaltet und über diesen Gebieten geflogen. Genau dann.
In Ramstein aufgetankt mit unseren Steuermitteln, ne?
Ja, also wie gesagt, wir brauchen uns da nicht über die Details unterhalten, die sowieso nicht öffentlich gemacht werden. Es ist einfach so, die geopolitische Interessenlage war klar und war auch schon immer geäußert worden von Geostrategen wie George Friedman. Man wollte diese Verbindung zwischen Russland und Deutschland verhindern, auf Teufel komm raus. Und das hat man jetzt getan, das hat man jetzt geschafft. Und dass wir Deutsche letztendlich nicht einmal wagen, die Frage zu stellen, könnten das vielleicht die Amerikaner gewesen sein, die am meisten davon profitieren, die mit vierfachem Preisaufschlag jetzt ihr Fracking-Gas nach Europa liefern, was ja auch Macron schon auf einmal aufgefallen ist. Ich meine, das zeigt uns einfach, wir Deutsche, wir haben wirklich ein Problem. Also wir wagen es nicht mal mehr festzustellen, dass wir betrogen werden von unseren Freunden und Partnern. Und da sind wir an einem Punkt, wo wir sagen müssen, wir müssen wirklich umdenken, müssen schauen, was tut sich momentan in der Welt? Wie verschieben sich die Gewichte? Sind denn die USA tatsächlich noch die, die uns unbedingt diktieren können und wo wir auch folgen sollten, dass nur ihr Kampf eben, ja, in direkter Konfrontation mit China und mit Russland unterstützt wird, zu unseren Lasten hier als Deutsche und Europäer? Oder schauen wir in die Welt und sehen wir, sie ist multipolar geworden faktisch. Und wir sollten diese multipolare Weltordnung mitgestalten als gleiche Partner am Tisch. Und nicht mehr als Schoßhündchen der USA, die letztendlich selbst eine sehr ungewisse Zukunft haben mit dieser Politik.
Okay, jetzt müssen wir da ein kleines bisschen Ordnung reinkriegen, weil wir sprechen über Deutschland, über die EU, über Multipolar, über Russland, über Energie, über China. Dreh- und Angelpunkt ist aber in dem Fall die China-Studie. Was das natürlich alles mit uns zu tun hat. Er ist Geostratege, ihr merkt es schon. Ja, alles hängt mit allem zusammen, ja, und muss in einem größeren Kontext gesehen werden. Also was wir selbst aus dem Mainstream wissen, ist, dass China wohl wirtschaftlich sehr stark ist, ein großes Land ist, dass es Abhängigkeiten gibt in den Lieferketten, dass selbst die amerikanischen hochbeliebten iPhones dann letztlich in China hergestellt werden. Und China wird ja als Werkbank der Welt bezeichnet. So, inzwischen ist es ja nicht nur die Werkbank, na, sondern sie haben in gewissen Bereichen auch bereits technologische die Nase vorn. Ja? Und wie ist eigentlich China inzwischen militärisch einzuschätzen? Davon hört man so gut wie nichts.
Ja gut, bezüglich der Truppenstärke ist China das truppenstärkste Militär weltweit mit über 2 Millionen Soldaten. Die Amerikaner haben knapp 1,4 Millionen, die Russen mittlerweile etwas über 1 Million Soldaten. Die Inder kommen auch so an die 1,5 Millionen Soldaten ran. Das ist ein Indikator, ein anderes das Verteidigungsbudget. Da liegen die USA natürlich weit vorne mit über 800 Milliarden Dollar pro Jahr, die Chinesen bei knapp 300 Milliarden. Sie haben auch nur 1,7% ungefähr des BIP an Militärausgaben. Wir streben ja das NATO-Ziel 2% an. Die Welt liegt im Schnitt bei 2,2%. Die USA bei 3,5%. Also das heißt, bezogen auf die Wirtschaftsstärke sind die Chinesen bei der Hälfte.
Aber sag mal, du hast doch vorher diese Einkommen verglichen. Wenn man jetzt die Rüstungsbudgets vergleicht, kaufkraftbereinigt.
Ja, so. Genau, das ist nicht kaufkraftbereinigt gewesen, diese Angaben.
Okay, alles klar. Das heißt, die könnten kaufkraftbereinigt doch durchaus pari um die Stirn bieten.
Gut, die 300 Milliarden wären dann vielleicht als 500 Milliarden zu sehen, ungefähr, okay. Kaufkraftbereinigt. Aber auch das ist natürlich nicht alles. Es geht darum, die Frage, in welcher Situation setze ich das Militär ein? Die USA haben natürlich ihre Militärbasen weltweit verstreut und können sehr agil an allen möglichen Stellen der Welt sofort zuschlagen, wenn irgendwo Regierungen ihren Interessen zuwiderlaufen. Das hat ja der Congressional Research Service kürzlich publiziert, dass seit 1991 251 Militärinterventionen seitens der USA, nur seit 1991, in der Welt getätigt wurden. Das kann China natürlich nicht. Die haben eine wahnsinnig starke auf Landesverteidigung ausgerichtete Armee, aber eben keine jetzt besonders agile internationale Interventionsarmee. Da sind die Amerikaner führend. Also das muss man einfach schauen, in welchem Kontext wird so ein Militär eingesetzt.
Okay. Weil die USA wird ja uns immer noch so dargestellt als der Weltpolizist, derjenige, der für Ordnung schafft. Ich habe mal so einen Kriegskalender in der Hand gehabt, da hat die USA seit Bestehen immer 2 Kriege pro Jahr durchschnittlich geführt, und zwar in ganz fremden Ländern, ohne selbst angegriffen worden zu sein. Das hört sich ja jetzt nicht gerade wie so ein Friedenspolizist an.
Nein, sind sie auch faktisch nicht.
Okay.
Sind sie faktisch nicht. Also die Responsibility to Protect, das wurde 2001 im Völkerrecht viel diskutiert und auch etabliert. Die Schutzverantwortung, also das heißt, wenn in einem Land ein Herrscher sein Volk unterdrückt und abmurkst, dann müssen die Staaten, die Möglichkeit haben, ihn zu stoppen, müssen eingreifen und haben die Verantwortung zu schützen. Was aber dann faktisch sich abgespielt hat, war ein schamloses Ausnutzen dieses völkerrechtlichen Instruments, zum Beispiel in Libyen, wo das UNO-Sicherheitsratsmandat unglaublich überdehnt wurde und eben nicht nur eine Flugverbotszone durchgesetzt wurde. Und die Bevölkerung geschützt wurde vor Gaddafi, sondern im Gegenteil, man hat relativ flächenhaft bombardiert, 35.000 Tote verursacht, insbesondere in der Zivilbevölkerung. Und man hat eine stabile, ich möchte es nicht sagen demokratische, aber stabile Regierung, die ein für afrikanische Verhältnisse führendes Sozialsystem aufgebaut hatte und große wirtschaftliche Stabilität vorzuweisen hatte, einfach platt gemacht. Und seit jetzt mittlerweile 11 Jahren ist dieses Land im Chaos. Also das heißt, so sind die Amerikaner auch und der Westen, der natürlich auch mitbombardiert hat in Libyen, dank Guido Westerwelle, Deutschland damals nicht, muss man ihm zugutehalten. Er hat sich da widersetzt. Der Druck aus den Medien war aber groß, dass wir da doch nicht die amerikanischen Freunde im Stich lassen dürfen, die westlichen Freunde im Stich lassen dürfen, wenn hier jetzt die Demokratie und die Menschenrechte zu schützen sind. Also das ist natürlich die Sichtweise ungeschminkt der Geschichte und natürlich auch die Sichtweise der Gegner der Amerikaner, also der Russen und der Chinesen, die im Sicherheitsrat seit 2011 ganz klar dann immer diese Einsätze nach dem Motto, wir müssen hier Schutzverantwortung wahrnehmen, der Amerikaner und des Westens gestoppt haben. Da haben die also ständig Vetos dann eingelegt gegen diese Interpretation des Völkerrechts.
Ja,
bis jetzt Russland natürlich in der Ukraine das Gleiche für sich in Anspruch genommen hat. Responsibility to protect. Wir müssen die ostukrainische Bevölkerung schützen, die in 8 Jahren 14.000 Tote zu beklagen hatte in einem Krieg, den der Westen gar nicht wahrgenommen hat, der für ihn erst am 24. Februar begonnen hat. Aber dann ist natürlich die Welt in Aufruhr, weil dann eben mal eine andere Macht versucht, das Völkerrecht einfach so zu interpretieren, wie es aus ihrer Sicht richtig ist. Und das ist der Westen nicht gewöhnt, denn wir waren bisher immer Maß und Ziel des Völkerrechts.
So sagt man.
So sagt man, aber die Dinge ändern sich natürlich. Und die Chinesen und die Russen lassen sich da nicht mehr.
Ich will mit Sicherheit nicht aufzählen, wie oft durch den aktuellen Hegemon das Völkerrecht gebrochen wurde. Das steht mir nicht an, aber sei es drum. Wir haben jetzt die Situation, dass China auch durch diese Sanktionspolitik des Westens quasi näher mit Russland und mit Indien zusammenrückt und dass sich in Asien große Bündnisse bilden. Na, willst du das mal kurz beschreiben?
Ja, nicht nur in Asien. Es ist so, dass BRICS momentan aufgebaut wird zu einer richtigen Gegenmacht zu G7.
Also BRICS. Genau. Brasilien, Indien, Russland, China und Südafrika.
Richtig, genau. Momentan, aber es gibt jetzt mittlerweile schon Bewerbungen von ungefähr 10 bis 12 Staaten, die BRICS beitreten wollen. Also das heißt, BRICS ist mittlerweile nicht mehr nur das Gremium der auserwählten großen Schwellenländer, sondern schickt sich an, eine Gegenmacht zu werden. Und nicht nur gegenüber G7, sondern auch gegenüber den Bretton Woods-Institutionen, Internationaler Währungsfonds, Weltbank. BRICS ist dabei, eine Währungskorb-basierte Weltleitwährung zu entwickeln. Sie machen das Schritt für Schritt, sind momentan dabei, den Renminbi, den Rubel etc. im bilateralen Handel zu stärken, dafür die Mechanismen aufzusetzen, dass eben der Handel zwischen zwei Staaten, die mit den USA gar nichts zu tun haben, nicht immer über die Drittwährung, den Dollar, abgewickelt werden muss, was bisher Usus ist. Und sie sind dabei, nicht den Renminbi allein als neue Weltleitwährung zu installieren, sondern die Vorbereitung zu treffen, eine währungskorbbasierte, also verschiedene Währungen letztendlich zusammenzukoppeln.
Also als einen Versuch, sich unabhängig zu machen von der Nutzung des Dollars.
Richtig. Und dann gibt es die New Development Bank zum Beispiel, das ist die BRICS-Entwicklungsbank. Die soll letztendlich eine Art Weltbankfunktion übernehmen, so wie die Asian Infrastructure Investment Bank. Und es gibt einen Währungsmechanismus, ähnlich wie IWF, der Schwierigkeiten geratene Währungen stützen soll und quasi einen wechselseitigen Unterstützungsmechanismus beinhaltet. Also das heißt, die arbeiten an verschiedenen Instrumenten. Und hinzu kommt noch, das müssen wir auch noch erwähnen, die verschiedenen Transfersysteme für internationale Zahlungen, um das SWIFT-System zu umgehen. Ja. Und gleich noch eine Stufe weiter, die digitale Zentralbankwährung ist momentan schon in China mit 260 Millionen Nutzern am Start, 5,6 Millionen Geschäfte, Firmen, Unternehmen sind schon angeschlossen in China. Also das heißt, die sind schon eine Stufe weiter wie wir hier in der Digitalisierung der Währung. Und ich möchte jetzt nicht behaupten, dass das alles in Richtung der großen Freiheit läuft. Wir müssen da genau hinschauen, was das für Prozesse sind. Aber sie haben das Heft des Handelns in der Hand und sie bauen sich auf, definitiv als Gegenmacht zu den USA und zu Europa. Und wenn jetzt Saudi-Arabien sich schon bei BRICS bewirbt, bei der SOZ bewirbt, bei der Shanghai-Organisation für Zusammenarbeit, dann sehen wir, dass Saudi-Arabien das nie gewagt hätte, in der Vergangenheit aus dem Schutzschirm der USA auszuscheren. Wenn die die Seiten wechseln, dann müssen wir die Zeichen der Zeit lesen.
Ja, es scheint ja tatsächlich so zu sein, dass die sogenannten treuesten und größten Demokratien an der Seite der USA, wie zum Beispiel Saudi-Arabien, wo Menschenrechte natürlich rund um die Uhr mit Steinen verteidigt werden.
Jemenkrieg,
wie auch immer, dass die sich jetzt abwenden können. Früher wurde ja so ein Abwenden, sobald einer den Dollar nicht nehmen wollte für seine Rohstoffe, sofort mit Krieg beantwortet. Ist das inzwischen schon ein Zeichen der Schwäche des Westens oder ist es einfach eine pure Notwendigkeit für diese Länder, die sagen, die USA wird früher oder später ohnehin nicht die Weltmacht alleine ausüben können? Und wie schätzt du das ein?
Beides. Aber es ist ganz klar ein Unterschied eben gegenüber noch 2011. 2011 haben die Amerikaner noch mithilfe eben der Franzosen, der Engländer, Italiener etc. einfach ein Land platt bombardiert, wie in Libyen. Sie haben in Syrien schon mit extremistischen Kräften gearbeitet, die sie aus aller Welt zusammengezogen haben. Die ganzen islamistischen Terrororganisationen, Gründung des Islamischen Staats. Da hat ja die Defense Intelligence Agency wurde ein Dokument über Judicial Watch später freigeklagt. Und da war ganz klar zu lesen, sie haben das beobachtet und erhofft, dass sich ein islamischer Staat bildet, der dann die Speerspitze eben im Kampf gegen Destabilisierung und Sturz von Assad bilden sollte. Und das hat jetzt aber ein Ende gefunden. Also so direkt agieren die Amerikaner momentan nicht mehr. Was wir momentan sehen, ist das Muster von Stellvertreterkriegen. Ukraine. Es ist ein Weltstellvertreterkrieg. Es sind mittlerweile über 30 Staaten, die dort Waffen in diesen Kampf liefern. Und die Amerikaner gehen da nicht selber rein. Das Risiko ist zu hoch für sie. Sie haben auch nicht mehr letztendlich den Rückhalt in der Bevölkerung für solche Kriege. Der ist sehr schwer zu bekommen. Auch in Amerika ist es nicht einfach, die Bevölkerung für den Krieg zu begeistern. Eine Bevölkerung ist normalerweise eigentlich immer interessiert an Frieden. egal ob in den USA, in Deutschland oder in Russland.
Ja, müsste eigentlich auch in der Ukraine so sein, ne? Weil die lassen sich ja sozusagen zum Stellvertreter machen.
Ja, das ist natürlich eine ganz besondere Situation. Da haben wir ja auch schon Gespräche darüber geführt. Das würde jetzt sicherlich zu weit gehen, das hier ganz auszurollen. Ja. Aber die Ukraine wurde natürlich vom Westen missbraucht als Rambock gegen Russland. Also geopolitisch ist das quasi das Bauernopfer des Westens. Und das ist auch das besonders Dramatische, dass eben die Ukraine, der Ukraine selbst, dem ukrainischen Volk selbst, geschieht das größte Unrecht in diesem Weltstellvertreterkrieg. Also die Ukraine ist wirklich nur zu bemitleiden.
So, jetzt wollen wir noch mal ein bisschen den Weg nach China zurückfinden. Wir haben gerade schon durch diese Terrororganisation, Gründung Islamischer Staat und so weiter, vielleicht auch einen Sprung in die Uiguren hinein, ja, in dieser nordwestlichen Provinz dort in China, wo eben diese sogenannten Uiguren leben. Ja, ich habe in deiner Studie gesehen, dass es da auch Verflechtungen gibt und für mich hat es den Anschein, dass es wohl auch Bestrebungen gibt, möglichst dort Terror nach China zu exportieren, na, um China vielleicht auch in eine Art Zwei-Fronten-Krieg später dann mit Taiwan auch noch zu führen. Habe ich das falsch interpretiert oder wie ist deine Sicht auf die Dinge?
Das ist grundsätzlich richtig. Die Uiguren sind ein Turkvolk und von daher kulturell, religiös verbunden, stärker mit den zentralasiatischen Republiken bis hin in die Türkei hinein. Und sie stellen von daher ja gewissermaßen einen Fremdkörper innerhalb Chinas dar, das natürlich von den Han-Chinesen ethnisch dominiert wird. Und es ist von daher auch natürlich geopolitisch gesehen eine interessante Sollbruchstelle beim Feind, in Anführungsstrichen. Aber China ist geopolitisch gesehen, geostrategisch gesehen, der Feind der USA. Und die USA machen da keinen Hehl draus, dass sie natürlich Chinas Einfluss in der Welt einhegen wollen. Wie macht man das? Indem man Sollbruchstellen innerhalb des Landes bedient. Das sind dann nicht nur die Uiguren. Es ist natürlich auch Taiwan. Es sind Proteste in Hongkong. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Es sind möglicherweise auch christliche Gemeinden. Es gibt 100 Millionen Christen mittlerweile in China. Das ist so eine Schätzung. Mhm. Und es ist natürlich immer die Frage, wie komme ich geostrategisch zu meinen Interessen? Wo habe ich Ansatzpunkte? Wo kann ich Einfluss üben? Wo kann ich gewisse Kräfte stärken? Also auf dem Schirm der USA sind die Uiguren definitiv. Was wir faktisch feststellen konnten in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten, war eine enge Verflechtung zwischen den Uiguren und den Taliban. Zwischen den Uiguren bzw. uigurischen, separatistischen und auch terroristischen Bewegungen, ETIM zum Beispiel, und Al-Qaida. Es gab mehrere tausend uigurische Kämpfer in Syrien, die also dort bei islamistischen Terrororganisationen mitgekämpft haben. Natürlich auch mit Unterstützung der Amerikaner. Die hatten da ja ein 500 Millionen Dollar schweres Pentagon-Programm. Das war der offizielle Part der Unterstützung. Da wurden ja nur friedliche Rebellen unterstützt mit diesem Programm. Aber wie gesagt, da waren auch eben Tausende von Uiguren mit dabei. Und nachdem dann Russland 2015 dort eingegriffen hat und mit Hilfe Russlands und des Irans dort die islamistischen Terrorgruppen zurückgedrängt werden konnten, der Islamische Staat zurückgedrängt werden konnte, sind dann auch sehr viele Uiguren wieder, haben wieder versucht zurückzukommen nach China und wurden dann bei der versuchten Einreise festgenommen. Da lässt sich also ganz starkes Ansteigen 2018 feststellen. Also es gibt diese Verknüpfungen über die Grenze hinweg und China hat natürlich ein enorm starkes Interesse daran, dass die Region Xinjiang, also im Nordwesten von China, wo die Uiguren hauptsächlich leben, ein fester, integraler Bestandteil Chinas territorial bleibt, weil das das Tor zum Westen ist. Also das heißt, die gesamte Belt and Road Initiative, also die neue Seidenstraßeninitiative, hängt daran, dass dieser Korridor gen Westen, wo die ganze Infrastruktur eben über Straßen, Schienen etc. laufen soll, dass der natürlich gesichert ist, dass der befriedet ist, dass der im Land auch bleibt. Und wir müssen dann nur kurz nach Spanien schauen. Bei den Katalanen, als die ein Referendum abgehalten haben, hat Madrid mit Panzern gedroht. Also die hätten als nächstes Militär entsendet, hätten Katalonien besetzt und hätten alles platt gemacht dort, damit das Teil Spaniens bleibt. Warum? Weil natürlich Katalonien ein Wirtschaftspol ist, Steuern generiert fürs ganze Land. Spanien wäre wahrscheinlich kollabiert ohne Katalonien. Also da versteht eine Zentralregierung auch in Europa keinen Spaß, wenn sie einen Teil des Landes abtrennen wollen.
Ja, das mit dieser Unabhängigkeit und Sezession, das wird ja sowieso immer so gemacht, wie es gerade dem aktuellen Hegemon gefällt. Die einen dürfen, die anderen dürfen nicht. Ich meine, die USA selber sind ja mit einer Unabhängigkeitserklärung damals, Amerikaner geworden. Davor waren sie auch bloß Briten sozusagen. Aber die einen dürfen, die anderen dürfen nicht, je nachdem, wessen Interessen jetzt hier im Vordergrund stehen. Gut, aber lange Rede, kurzer Sinn. Das heißt, es gibt zumindest Anzeichen davon, dass der Westen und amerikanische Führung versucht, quasi über diese Terrororganisation im Nordwesten den Chinesen, das Leben schwer zu machen. Na? Und die Chinesen haben den Braten längst gerochen und sind da etwas restriktiv gegen diese Menschen. Na? Versuchen auch die Bevölkerung dort anzusiedeln, um die ethnisch ein bisschen stabiler zu machen, also pro-chinesischer zu machen.
Das ist das ist jetzt der Part, wo es natürlich heftig wird. Wir sehen diesen Teil, dass es uigurische terroristische Organisationen gab, die seit den 90er Jahren bis 2017, 18 China immer wieder mit Terror auch überzogen haben. Den Part kriegen wir nicht erzählt. Wir kriegen auch den Part nicht erzählt in den Medien, dass die transnational vernetzt sind in Terrororganisationen. Das ist klar. Wir bekommen nur den Part erzählt über die Menschenrechtsverletzungen, aus westlicher Sicht natürlich, gegenüber den Uiguren. Und diese Menschenrechtsverletzungen sind definitiv da. Die Handhabe der Uigurenfrage in China ist äußerst rigide. Und ich habe da auch alle diese Studien mit einfließen lassen in meine Arbeit, wo ich diese Vorwürfe gegenüber der chinesischen Regierung ganz akribisch auch aufarbeite. Und das ist schon heftig. Also es gab über viele Jahre hinweg ein Programm der Zerstörung von Moscheen. Das haben australische Forscher auch nachgewiesen über Satellitendatenauswertung. Es gibt ein sehr perfektes Überwachungssystem, was auch elektronisch läuft. Es gibt diese Umerziehungsanstalten, wo man interniert werden kann, solange man noch nicht straffällig geworden ist, aber in so einem Übergangsgraubereich beeinflusst wurde von extremistischen, islamistischen, separatistischen Gedankengut etc. Wo sind aber die Grenzen? Also es gibt da wirklich natürlich systematisch eingesetzte Freiheitsberaubung und Umformung der Menschen in treue Staatsbürger, chinesische Staatsbürger. Und die Übergänge sind da fließend zwischen Berufsausbildung, die Sprache lehren. Das Bildungsniveau ist schlecht in Xinjiang und die Chancen dann auch eben an der wirtschaftlichen Teilhabe sind dann auch entsprechend reduziert. China investiert auch massiv in die Wirtschaftsentwicklung dieser Region, kann auch das zahlenmäßig nachweisen an neu geschaffenen Stellen, an Wirtschaftswachstum, was sogar auf dem Land größer ist als in den städtischen Zentren. Aber es wird, wie gesagt, mit einem ganzen Strauß an Methoden gearbeitet, um eben dieses separatistische Element auszumerzen. Mhm. Und dazu gehört natürlich auch das religiöse Element. Der Islam erfordert ein Leben unter seiner Regulierung. Das heißt, politisch wäre das der Kalif, und gesetzesmäßig wäre das die Scharia. Das ist der orthodoxe Ur-Islam, der erfordert das. Der kann normalerweise eigentlich nicht unter einer Demokratie existieren, auch nicht unter einem atheistischen Regime existieren, wie jetzt das kommunistische China. Der erfordert seine eigene Durchsetzung der eigenen Regierungs- und Rechtssysteme. Das ist ganz klar. Und da ist ein Widerstreit da. Und China versucht es eben, wirklich zu planieren durch massive Kontrolle, durch Entwicklungsförderung, durch Ansiedlung von Han-Chinesen, um das möglichst zu heterogenisieren, die Bevölkerung, und zu integrieren ins Gesamtgebiet. Und eben auch ja, durch Unterdrückung, durch, es gibt auch Geburtenkontrollprogramme. Es gibt einen ganz klaren Nachweis des Abstürzens der Geburtenraten in Xinjiang und insbesondere in uigurischen oder von muslimischen Minderheiten besiedelten Gebieten um 2016, 17, 18 herum und ein ganz starkes Ansteigen der Sterilisierungsraten in Xinjiang. Und da sieht man, es wird massiv Druck ausgeübt eben auf die Entwicklung in dieser Region. Und das ist natürlich mit entsprechender Akribie und Vorsicht zu untersuchen und zu bewerten, was bedeutet es, wenn China das in der Welt Macht gewinnt, vielleicht dann eben auch in anderen Weltregionen seine Macht entfaltet und durchsetzt. Wie groß sind da die Gefahren? Das ist eine Frage, die mich definitiv umgetrieben hat. Das ist der Kern letztendlich der Frage, die zuerst zu beantworten ist, bevor wir irgendwelche Partnerschaftsperspektiven uns überlegen.
Im Vorgespräch hattest du mir ja gesagt, das hat deine Sicht auf China, auch diese Arbeit an der Studie verändert. Mhm. Und zwischendurch fiel ja auch schon mal so der Hinweis, das ist das, was sie uns erzählen, aber warum die das tun, das erzählt man uns normalerweise nicht. Also es ist immer die ganze Geschichte, es ist genauso wie in der Ukraine. Ja, so, als 2014 dort schon Krieg geführt wurde, erzählt man uns ja normalerweise nicht.
Die Amerikaner dort die Zusammensetzung der Regierung bestimmt haben, EU, Victoria Nuland, war das Telefonat, wo sie gesagt hat, wer in die Regierung kommen soll.
Ja, wir können ja deine Studie jetzt nicht im Detail durchmachen, aber die wird veröffentlicht, die wird ja auch gedruckt. Wichtig ist nur, dass wir nochmal vielleicht auf die Punkte abheben, was der normale Mensch im Mainstream über China mitkriegt und was anders ist. Deswegen habe ich absichtlich diese Uiguren mal genommen, weil es wird immer gesagt, die werden unterdrückt. Warum? In welchem Zusammenhang, ohne da jetzt Partei zu ergreifen, haben wir jetzt zumindest mal angerissen. Der zweite Brennpunkt ist ja ganz offensichtlich Taiwan. Ich habe gelernt aus deiner Studie, dass Taiwan im Prinzip völkerrechtlich zu China gehört. Ja, das ist also unbestritten.
Und das ist nicht unbestritten.
Meiner Meinung nach, also zumindest
kommt auf die Seiten.
Mein Gefühl war ja nur, dass die Zentralregierung auf dem Festland sagt, wir sind die legitime Regierung. Und die Regierung, die quasi damals durch die Chiang Kai-shek-Leute in Taiwan dann quasi verblieben ist, die gesagt haben, nee, wir sind die Regierung und erheben Anspruch auf ganz China. Das ist ja schon mal ein interessanter Punkt. Ne? Den durfte ich ja auch lernen. Aber was ist denn jetzt mit Taiwan? Na, dort scheint es ja genau, das eine ist im Süd, im Nordwesten, das andere ist im Südosten. Und deswegen habe ich vor über zwei Frontenkrieg gesprochen. Dort wird ja auch im Moment massiv gezündet.
Das ist faktisch so. Und Taiwan ist sogar deutlich gefährlicher noch als der Ukraine-Konflikt für die gesamte Welt. Das hat damit zu tun, dass Taiwan tatsächlich als kleine Insel mit 23, 24 Millionen Einwohnern, das Zentrum ist der Hightech-Chip-Fertigung. Und nicht, weil man es dort besonders billig kann, sondern wir können das nicht als Europäer. Die Amerikaner können das nicht. Die Amerikaner haben jetzt vor 4 Jahren SMTC gezwungen, mehr oder weniger in Arizona auch ein Chipwerk aufzubauen, wo sie sogar noch hochleistungsfähigere Chips fertigen werden, wie in Taiwan. Aber die Taiwanesen, die haben letztendlich die Welt abgehängt in der Chip-Entwicklung. Und nicht nur China, sondern auch die USA, Europa hängen an der Chip-Versorgung aus Taiwan. Jetzt ist es so, wie könnte ein Hegemon im Abstiegskampf am besten seinen Rivalen schwächen und dabei selbst nicht aufgerieben werden? Die USA müssten letztendlich nur provozieren, auf die eine oder andere Art und Weise, dass China Taiwan integriert. Für sie ist es ja eine Art Wiedervereinigung. Ihr Anspruch ist, das ist immer ein Land gewesen, also zumindest schon weit über 200 Jahre. Und Taiwan widersetzt sich dieser Wiedervereinigung und geht kriegerisch dagegen vor. Und was mich jetzt hellhörig gemacht hat, ist Folgendes. Die Aufrüstung der USA von Taiwan hat sich strategisch verändert. Sie geht seit wenigen Jahren jetzt stärker in die Richtung der Bewaffnung mit Stinger, Javelin etc., also Waffen, die eingesetzt werden können, relativ kleine, mobile, tragbare Waffen, die eingesetzt werden können, nach einer Eroberung und dann noch eben den Invasoren, den Feind, das Leben schwer machen zu können.
Also ein Guerillakrieg.
Richtig. Und es gibt auch einen Milliardär, der ist in alle Schlagzeilen gekommen, weil er 100 Millionen Dollar gespendet hat an das Verteidigungsministerium von Taiwan für ein Programm, mit dem er 300.000 zivile Kämpfer ausbilden wollte. Denn die Taiwaner, die haben auch keine Lust auf Krieg. Sie wollen eigentlich zu fast 90% eine Beibehaltung des Status quo. Zwischen Unabhängigkeit und zwischen Wiedervereinigung. Fast niemand will die Wiedervereinigung, aber auch fast niemand will die komplette Loslösung und Provokation eines Krieges. Sie sind ein reiches Land, sie haben nur zu verlieren. Sie haben keinen Youth Bulge, also viele junge Leute, die drauf brennen, jetzt endlich mal die Waffe in die Hand nehmen zu können und kämpfen zu können. Die wollen Frieden.
Ja, die ehemalige Bundeskanzlerin Merkel hat sich ja verplappert. Die hat nämlich zugegeben, dass sie niemals das Minsk-Abkommen hat umsetzen wollen. Die wollten im Prinzip nur Zeit gewinnen, um die Ukraine aufzurüsten. Ja, und jetzt knallt es da unten. Auf der anderen Seite meine ich zu erkennen, dass eine Parallele sich gerade in Taiwan aufbaut. Ja, so nach dem Motto, man hätte ja diese Verhandlungen machen können, wie man friedlich zusammenkommt. Es gab ja auch diverse Bestrebungen. Ja. Aber wenn ich allein die Zahlen sehe, welche Militärgüter dort nach Taiwan hineingehen, die du in deiner Studie im Prinzip herausgearbeitet hast, und jetzt noch ein bisschen Spiel aufs Zeit, habe ich beinahe das Gefühl, das ist genau so eine Geschichte, noch ein bisschen hinhalten, noch ein bisschen aufrüsten und dann knallen lassen. Liege ich da völlig falsch?
Das wäre eben genau das gefährliche Szenario, was ich für die nächsten, 5 Jahre sehe. Wenn die USA schon weit genug sind im Aufbauen eigener Chip-Produktionskapazitäten, dann wäre es sogar von Vorteil für die USA, wenn Taiwan in Flammen aufgehen würde und deren Chip-Produktionskapazitäten gleich mit. China bezieht seine Chips zu drei Vierteln aus Taiwan. Und China wäre dann mitgeschwächt. Und China soll schon geschwächt werden durch den Chips Act. Also es dürfen keine Hochleistungschips mehr nach China geliefert werden, mit denen KI-Anwendungen betrieben werden können, mit denen militärische Anwendungen betrieben werden können.
Das erinnert mich ja an den Kalten Krieg, ne?
Richtig. Es dürfen nicht einmal Amerikaner für chinesische Firmen arbeiten, die diese Fähigkeiten haben. Es dürfen keine Produktionsanlagen für Hochleistungschips mehr nach China geliefert werden. Und es wird ein massives Subventionsförderungsprogramm ausgerollt in den USA, um eben eigene Chip-Produktionskapazitäten aufzubauen. Das heißt, wenn dann Taiwan geopfert würde, dann wäre das von Vorteil für die Stellung der USA. Es wäre von Nachteil für China und natürlich wäre der große Verlierer wieder Taiwan, wo dann der Stellvertreterkrieg ausgefochten würde. Und es wäre natürlich von riesigem Nachteil für die Weltwirtschaft, die eben sehr stark von den chinesischen Produkten und von den taiwanischen Chips abhängt.
Aber da tut sich gleich für mich wieder eine nächste Parallele auf. Haben die USA nicht ihre scheiß Fracking-Gasindustrie aufgebaut, defizitär, riesengroß, überdimensioniert? Und dann quasi Nord Stream 2 und so weiter verhindert, ja, um liefern zu können? Bauen die jetzt eine Chipindustrie auf, um dann das verhindern zu können?
Ist das
ein Muster?
Das ist zumindest eine geopolitisch gesehen rationale und plausible Strategie, die natürlich nicht human sein muss. Kein Krieg ist human und er wird trotzdem sehenden Auges eingegangen. Auch die Waffenlieferungen in diesem Stellvertreterkonflikt, nur weil die katholische und evangelische Kirche jetzt von oberster Stelle aus den Segen gibt, es ist eine Schande, für diese Waffenlieferungen heißt es noch nicht, dass es human ist. Aber es dient den Interessen, die geopolitisch im Hintergrund liegen.
Ja. Lass uns mal die Kirchen weg. Na, so. Die sind mir doch zu human. Na, so, sorry. Na. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Das ist jetzt die Situation. Na, die USA wollen ihre Vormachtstellung aufrechterhalten, sehen sich einem aufstrebenden China und das noch im Bündnis mit Indien, mit Russland, mit weiteren Staaten, wo Rohstoffen, Ingenieurskunst, Fertigungstechnik, Bevölkerung, alles zusammenspielt. Hm. In Wirklichkeit sind doch diese Länder schon viel größer wirtschaftlich und auch bevölkerungstechnisch, territorial allemal, ne, als die USA. Und USA versucht Stellvertreterkriege zu nutzen, um andere, wie soll ich sagen, in die Konfrontation zu führen, um da irgendwas aufzuhalten. So, und jetzt ist ja die Frage, wie entwickelt sich das? Stehen wir vor ganz brutalen kalten Krieg, wo es wieder einen Vorhang gibt und die Welt quasi gezweiteilt wird? Stehen wir möglicherweise vor militärischen Auseinandersetzungen, ja, im größeren Umfang? Oder wird es einfach multipolar und wo ist die Menschheit, beziehungsweise wo wären die Europäer oder wir Deutschen besser aufgehoben?
Ja, also ich sehe uns vor einer sehr schwierigen Phase. Wir müssen immer bei allen Entwicklungen in der Welt schauen, wann sind in den USA wieder Wahlen und was gilt es da zu verteidigen oder zu bekämpfen. Und die Demokraten werden alles tun, um in 2 Jahren wieder einen Präsidenten stellen zu können, egal wie schlecht ihre Leistungsbilanz ist. Und deswegen müssen sie im Grunde genommen...
Das machen doch die Grünen bei uns auch, oder? No?
Sorry. Ja, das ist ein spezieller Fall. Und sie müssen im Grunde genommen möglichst viel Industrie abziehen aus Europa und nach USA locken, um eine Erfolgsbilanz vorweisen zu können. Das heißt aber, das ist eine extrem gefährliche Zeit für Europa. Denn wenn mal ein starker Abwanderungssog wirklich läuft, nicht nur in Richtung USA, es geht ja auch in Richtung China mit großen BASF-Investitionen, BMW-Investitionen, die gerade im ersten Halbjahr 2022 beschlossen wurden, dann geht es relativ steil bergab für Europa und das geht dann relativ schnell. Wir sind ein sehr, sehr wohlhabender Kontinent. Das heißt, wir haben eine ziemlich lange Motorhaube, eine ziemlich große Knautschzone, aber es knautscht schon. Mhm. Und es ist irgendwann einfach zu spät. Das heißt, wir müssen sehr schnell uns gewahr werden dieser Gefahr, vor der wir stehen und diesen Handlungsoptionen, die wir faktisch haben. Wir hatten auch die Handlungsoption, als sehr abhängiges Deutschland engere Verbindungen mit Russland einzugehen. Und Merkel hat das noch im Vergleich zur jetzigen Regierung relativ gut gemanagt. Sie hat viele Fehler gemacht. Du hast vorhin angesprochen, wie sie das Minsk-Abkommen mitgespielt hat als Hinhaltetaktik, um die Ukraine nur aufrüsten zu können für den großen Konflikt mit Russland. Ja. Aber trotzdem, es war eine Phase, wo wir noch mehr unsere eigenen Interessen auch durchgesetzt haben. Gerhard Schröder zum Beispiel auch.
Bedeutet das, dass unsere eigene Regierung gar keine eigenen Interessen mehr verfolgt?
Nein, das nicht. Das ist einfach eine Theorie, die verfolgt wird. Die Theorie, wir werden weiterhin beteiligt an einem relativ großen Kuchenstück des Weltwohlstands, wenn wir eben unter die Fittiche der USA schlupfen, um es mal schön auszudrücken, ja, gut, in schönen Bildern auszudrücken.
Aber das Gefühl habe ich ja jetzt nicht. Ich habe eher das Gefühl, dass Europa jetzt mit aller Macht gegen die Wand gefahren wird.
Das haben eben unsere Macher in der Ampel nicht kapiert. Habeck hat ja das Wort geprägt. Wir müssen besonders viel dienen, damit wir eben auch eine Rolle spielen können. Also das ist sein Verständnis nach wie vor, dass wir dienen müssen und der Herr im internationalen System sind eben nach wie vor die USA. Die sitzen am Sicherungskasten und können einfach entscheiden, welche Sicherungen ausgeschaltet werden.
Hutschnur hoch. Der hat nur einem einzigen zu dienen, nämlich dem Volk.
Das wäre
und nicht ein, irgendjemanden, der sonst irgendwo sitzt.
Das wäre ein sehr verwerflich populistisches Politikverständnis, das ich auch teile.
Also sorry, Populismus ist die höchste Form der Demokratie.
Richtig. Na,
so.
Das sind wir schaut Gott bitte sei Dank
im, einig. Schaut bitte im Lexikon, was Populismus heißt. Das heißt nämlich, dem Volk Populus auf den Mund zu hören. Verdammt nochmal.
Und nicht
ich
nur auf
wünsche
den Mund.
Mir Populisten überall, vor allen Dingen in der Regierung. Ja, und alles andere ist Schwachfug, sorry.
Richtig.
Na, so. Ja. Aber das muss mal gesagt werden.
Ja. Na, weil es sind legitime Interessen der Bevölkerung. Wir müssen unsere Menschen ernähren können. Wir wollen
Worte,
in Frieden leben.
Die Worte sind geprägt, aber die sind falsch.
Richtig. Richtig.
Ja, so. Ja, ja. Also Habeck will jemand anderem dienen, also nicht der Bevölkerung.
Richtig. Na, so. Das hat ja dann die Baerbock ganz gut gesagt. Es ist ihr völlig egal, was ihre eigenen Wähler sagen. Wir bleiben bei der Stange und unterstützen die Ukraine bis zum bitteren Ende.
Ja, die sollen die Frösche einsammeln und dort werfen, dann machen sie weniger Schaden.
Sie halten sich in den Umfragewerten erstaunlich gut. Das heißt, die Aufklärung in der deutschen Bevölkerung ist noch nicht so weit fortgeschritten. Okay. Eingeschenkt TV hat schon ziemlich viel geleistet und andere sehr gute Kanäle. Aber der Deutsche lebt noch in dieser Blase eben der Mainstream-Medien, die uns diese Partnerschaft, diese transatlantische Partnerschaft als friedensbringend und alternativlos verkauft. Und diese Debatte müssen wir hier und jetzt anstoßen. Und es muss schnell gehen, weil es ist Gefahr im Verzug. Und wir müssen natürlich auch schauen, was für neue Gefahren bringen neue Partnerschaften mit sich. Deswegen dürfen wir China auch nicht beschönigend anschauen.
Ja, also es ist Aufklärungsfernsehen. Ja, so, damit wir es weitermachen können, werft das in die Kasse, empfehlt uns weiter, teilt das. Ja, so. Und zwar genau in der Reihenfolge. Und dass es nicht alternativlos ist, diese Politik, die wir gerade erleben, das sollte zumindest mal rauskommen. Und die Frage ist ja, wie unsere Regierung sich derzeit verhalten, ist ja mal das eine. Das hat jeder sein eigenes Blick drauf. Hm. Du hast gesagt, alternativlos ist es nicht. Ja, was wäre denn deiner Meinung nach eine günstige Alternative?
Also ich lege das in meiner Studie ziemlich genau dar. Für mich ist der Startpunkt definitiv der, wir müssen sofort in Friedensverhandlungen eintreten mit Russland. Und es muss einen geben, der aufsteht. Entweder schafft es Berlin oder es schafft Brüssel. Aber wenn Europa im multilateralen Kräftekonzert noch eine Rolle spielen will, dann müssen wir jetzt die Konfliktlösung selbst in die Hand nehmen und dürfen uns das nicht von den USA diktieren lassen, so lange, bis am Ende ganz Europa vielleicht hineingezogen wird.
Die USA haben doch gar kein Interesse an einem Frieden.
Deswegen brauchen sie auch nicht teilnehmen an so einer Friedenskonferenz. Gut. Wir Europäer müssen hier jetzt einfach mal erwachsen werden, im wahrsten Sinne des Wortes, und müssen Russland einladen, sofort sich mit allen relevanten europäischen Mächten, dazu gehört auch die Türkei als Vermittler, an einen Tisch zu setzen. Und sofort die Waffen schweigen zu lassen und sich einander zuzuhören. Was überhaupt die Russen bewegt hat zu diesem aus westlicher Sicht doch selbstmörderischen Schritt, das haben sie nicht aus Spaß gemacht. Ihre Sicherheitsinteressen waren wohl tatsächlich so schlimm bedroht, wie es keiner im Westen wahrhaben wollte. Hier hat es ja immer nur geheißen, ja, jeder souveräne Staat kann sich selbst seine Bündnisse auswählen. Die haben sich halt alle die NATO ausgewählt. Mei, dann ist es halt so, müssen die Russen lernen, damit zu leben. Jetzt müssen wir auf einmal lernen, mit der neuen veränderten Realität in dieser Welt zu leben. Und das wäre eben der erste Schritt. Ich kann nämlich auch nicht mit China eine Partnerschaft eingehen, solange wir den Krieg hier vor der Haustüre haben mit Russland. Das ist also miteinander verbunden. Das ist der erste Punkt. Wir müssen also eine Friedenskonferenz haben, die Waffen müssen schweigen. Der nächste Punkt ist, wir müssen uns mit China wieder an einen Tisch setzen und das ausgesetzte Investitionsschutzabkommen, das wurde ausgesetzt wegen Sanktionen, die das Europäische Parlament gegenüber China verhängt hat, wegen der Uigurenfrage, kamen sofort Sanktionen zurück und jetzt sagt das Europäische Parlament, ja, solange die Sanktionen, die Gegensanktionen, die als Reaktion nicht aufgehoben werden seitens China, können wir nicht weiter verhandeln. Also das wird nie geschehen. Wir müssen also da uns wieder verständigen und müssen schauen, dass wir zu einer guten Partnerschaft kommen. Und dann wäre für mich der nächste Schritt die Überlegung, ist nicht auch BRICS für uns als Deutschland, unabhängig mal von der Europäischen Union, auch ein möglicher Partner für eine zukünftige Kooperation. Wenn momentan Saudi-Arabien aufspringt, andere wichtige Staaten aufspringen, ist das vielleicht ein Kooperationsforum, wo eben die multipolare Weltordnung gestaltet und vorbereitet wird. Gerne auch mit der Europäischen Union an Bord, aber die sehe ich als schwierigeren Partner, der schwieriger umsteuern kann. Und für Deutschland könnte das sehr interessant sein, hier eine Partnerschaft aufzubauen. Gemeinsam mit Russland, China, Indien.
Ich bin vollkommen bei dir. Die Frage ist, wie souverän ist Deutschland? Ja, wir wollen gern Friedensverträge in der Ukraine sehen, haben selber keine. Und ich will jetzt da aber nicht noch ein tieferes Fass aufmachen.
Nee, aber ist eine ganz wichtige Frage.
Fakt ist eins, wir müssen uns natürlich um unsere Ziele auch kümmern. Die Frage ist, wo sind unsere Ziele und wer bitteschön vertritt diese Interessen?
Und wir müssen uns auch fragen, was macht Souveränität aus? Und meine Theorie ist immer gewesen, Souveränität entsteht allein durch das Bewusstsein in der Bevölkerung. Ein Volk, das versteht, das erkennt, das abwägen kann, das ist souverän. Das lässt sich nicht ein X für ein U vormachen. Das verlangt auch, dass man sich aus toxischen Partnerschaften löst, dass man produktive, chancenreiche Partnerschaften wählt. Das bestimmt auch, dass Grenzen geschlossen werden, wenn die eigenen Interessen betroffen sind. Und diese Souveränität, die entsteht einfach nur durch Aufklärung. Und dadurch, dass der Bürger dann versteht, ich selbst muss aktiv werden, muss auch mal das Kreuz an der richtigen Stelle machen, dass die, die meine Interessen vertreten, überhaupt das Sagen haben können. Überall um uns herum in der Welt, wo Politik mal die Wende schafft zum Positiven, zum Besseren, wird es ja auch durch irgendwelche Parteien, durch irgendwelche Politiker geschafft. Weil das Volk eben das erkannt hat, Unterstützung gegeben hat oder weil es gar nicht groß gefragt wurde, den Fall gibt es auch bei Entwicklungsdiktaturen, aber es ist immer über das politische System, dass letztendlich die Veränderung stattfinden muss und da muss der Deutsche eben jetzt mal aufwachen und muss mal die Alternativen anschauen und muss einfach mal Verantwortung übernehmen auch. Es geht um alles, es geht um unsere Zukunft. Wir wissen nicht, wie Deutschland in 30 Jahren aussieht, es kann sein, wir sind hier ein Armenhaus.
Und an der Stelle ist das Bildungsfernsehen so wichtig. Ja, so mal ein Kreuz zu machen, ohne überhaupt die Zusammenhänge selber zu erkennen. Ja, und da sind wir ja genau bei dem Punkt, warum ihr unserem Kanal folgt und warum wir dankbar sind für dieses Gespräch und andere Sichtweisen, ja, auf verschiedene Probleme, in dem Fall eben die geopolitische Situation in China. Was hat das mit Deutschland, mit Europa zu tun? Was hat das mit dir zu tun, lieber Zuschauer? Ja, das ist doch die Frage. Und ja, ansonsten würde ich sagen, wir sind jetzt fast schon eine Stunde im Gespräch. Ja, die Studie ist hochinteressant. Wo kann man die bekommen?
Die kann man im Internet runterladen. Das dauert noch ein paar Wochen, bis es online geht bei der IED-Fraktion Identität und Demokratie. Und man kann sie dann auch in Buchform beziehen. Kostenlos ist vom hauptsächlich deutschen Steuerzahler schon finanziert, diese Studie. Und die wird dann in Buchform, ja, so 350, vielleicht sogar 400 Seiten haben. Also schon ein umfangreiches Werk. Und es ist nur ein Aufschlag für eine Diskussion. So wie wir hier den Aufschlag gemacht haben.
Das ist der Aufschlag.
Wir müssen in unserer Gesellschaft dieses Thema unbedingt angreifen.
Also lieber Steuerzahler, vielen Dank, dass du so eine Studie bezahlst. Viel sinnvoller wie 100 Milliarden für irgendwelche Waffen, an denen irgendwelche Menschen sterben. Das wollen wir alle nicht. Na, insofern Bildungsfernsehen. Und ja, was bleibt mir anders übrig? Rainer, viel Erfolg mit den restlichen Seiten. Ich habe 400 Seiten noch nicht gehabt. Und gerne wieder, na, weil Geopolitik ist das, was hier wahrscheinlich die größte Rolle spielt, auch wenn es um wirtschaftliche und Zukunft und Sicherheit für euch geht, in der Familie, im ganz Kleinen. Egal, wie groß die Gasrechnung ist oder ob ihr jemals zum Wehrdienst eingezogen werdet, weil dieses Moratorium ausgesetzt wird oder wir vielleicht Krieg haben. Das brauchen wir alles nicht. Wir müssen Alternativen haben und du versuchst, Alternativen zu liefern. Und dafür möchte ich mich bei dir ganz herzlich bedanken.
Ich danke dir für das Gespräch.
Danke, Rainer.
Danke, Tschüss. Alex.